Von unten im Gespräch. Diskussionen, Interviews, Gesprächsrunden zu aktuellen Themen. Eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.
Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen bei Von unten im Gespräch. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara. Ihr hört heute einen Rückblick eines Stadtspaziergangs, der am 1. Februar in Wien stattgefunden hat. Der Spaziergang beschäftigte sich mit dem rechtsextremen Franco Albrecht, der 2017 eine geladene Schusswaffe am Wiener Flughafen versteckt hat. Die Justiz hat nach seinem Prozess viele Fragen offen gelassen. Wie stand es um seine Kontakte nach Wien und woher hatte er seine Waffe? Wieso ließ er sich zuerst in einem anderen deutschen Bundesland als Geflüchteter aus Syrien registrieren? Mariah Zimmermann von Prozessreport und der Journalist Robert Andreasch beschäftigen sich auf dem Spaziergang mit genau diesen Fragen.
Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
Wieso hat der rechtsextreme Franco Albrecht 2017 eine geladene Waffe am Flughafen in Wien versteckt? Im ersten Teil des Beitrags hört ihr eine Einführung von Mariah Zimmermann und Robert Andreasch über den Fall von Franco Albrecht.
Ich bin Mariah, ich habe das Ganze heute mit organisiert. Der Rundgang und die spätere Diskussion ist organisiert von der ÖH Uni Wien, dem Café Sabotage der Hose Antifa Wien und Prozessreport. Warum treffen wir uns heute vor der ÖH Uni Wien, abgesehen davon, dass wir vorher aufs Klo gehen konnten, war auch die ÖH Uni Wien eine der wenigen kritischen Stimmen nach dem Urteil gegen Franco Albrecht, die sich halt für mehr Aufklärung auch in Österreich eingesetzt hat. Und da muss man halt schon sagen, gab es in Österreich sehr, sehr wenig einfach Kritik und auch laufende Berichterstattung zum Fall. Und das ist halt auch so der Anlass, warum wir uns heute hier treffen, um auch zu zeigen, es gibt die öffentlich kritischen Stimmen, aber es sind halt noch zu wenige. Wie gesagt, ich bin Mariah vom Prozessreport. Wir beobachten seit 2014 Gerichtsprozesse in Österreich. Ich arbeite zur extremen Rechten in Österreich und mache vor allem halt so Bildungsarbeit in dem Bereich und habe eingeladen den Robert Andreasch aus München.
Ja, das bin ich. Danke für euer Kommen. Ich schreibe als Journalist über rechten Terror in Süddeutschland. Und deswegen bin ich auch heute hier. Es geht um rechten Terror am Beispiel von Franco Albrecht, den ihr wahrscheinlich markenmäßig fast schon als Franco A. kennt. Okay, den Typen, den ich gerade gezeigt habe am Computer, den habt ihr euch wahrscheinlich gemerkt, ist Jahrgang 1989, also relativ jung. Das Foto habe ich selber gemacht, als Franco Albrecht in Frankfurt am Oberlandesgericht vor angeklagt war. Und es ist wahrscheinlich die Person, die mir in meinem Leben begegnet ist, mit dem größten Narzissmus, der größten Geschwätzigkeit und dem größten Selbstbewusstsein unter allen rechten Neonazis und Antisemiten, die mir, glaube ich, bisher untergekommen sind. Franco Albrecht stammt aus Offenbach in Hessen, ist ein Offizier, also ein auf 12 Jahre verpflichteter Soldat der deutschen Bundeswehr. Und die Geschichte von ihm ist eine Wiener Geschichte. Und deswegen kam mir auf die Idee, hier eine Veranstaltung zu ihm zu machen. Wir müssen 6 Jahre zurückgehen. In den Januar 2017. Im Januar 2017 ist Franco Albrecht hier in Wien. Er war schon öfters in Wien, zuletzt im November 2016, aber darüber ist wenig bekannt, wen er getroffen hat, mit wem er zu tun hatte. Im Januar 2017 kommt er hierher und nimmt am 20. Januar am Ball der Offiziere in der Hofburg teil. Am 21. Januar, und das ist heute auch mehrfach Thema in unserem Rundgang, hat er verschiedene Aktivitäten in Wien und trifft verschiedene Leute. Und am 22. Januar geht Franco Albrecht mit Maximilian Tischer zum Flughafen Wien-Schwechat und um 15 Uhr versteckt Franco Albrecht eine französische, eine ganz spezielle französische Pistole im Transitbereich Mitte zwischen dem Gate A und C. Das ist beim Juwelier Christ am Flughafen Wien-Schwechat, wenn da schon mal jemand war. Und da ist ein befülltes Magazin angesteckt an die Pistole und die Feuerwaffe ist auch durchgeladen. Er nimmt die Pistole und versteckt sie in einem Putzschacht auf der Behindertentoilette dort im Transitbereich. Es gibt eine Auswertung der Videoüberwachung am Flughafen, aber auch eine Auswertung des Mobiltelefons von Franco Albrecht. Und da zeigt sich, er hat Fotos gemacht und Videos vom Klo, vom Versteck der Waffe. Und er ist ja nicht allein in Wien beim Ball der Offiziere gewesen. Er stellt in die WhatsApp-Gruppe Ball der Offiziere, in der vier Menschen Mitglied sind, Fotos rein. Genau des Waffenverstecks. Aber es gibt gar keine kritischen Nachfragen, was denn das jetzt soll, das eine Waffe und Waffenversteck am Flughafen, sondern alle scheinen Bescheid zu wissen. Vor allem der damals in Wien lebende Moritz Reutlinghofer kommentiert mit zwei Smileys. Wie geht's weiter? Zwei Tage später findet eine Putzkraft die Pistole beim Putzen und die Polizei entnimmt die Pistole, sichert aber diesen Putzschacht mit so einem Alarmsystem. Und etwa zwei Wochen später, am 3. Februar, kehrt Franco Albrecht nach Wien zurück. Obwohl er eine Rückfahrt mit der Bahn hat, fliegt er hierher, ja, damit er in den Transitbereich kommt. Er versucht, die Pistole wieder an sich zu bringen, die aber nicht mehr da ist. Stattdessen wird er, weil Alarm ausgelöst wird, verhaftet. Die Polizei nimmt Fingerabdrücke. Wenig verwunderlich. Und es zeigt sich, die Fingerabdrücke, die sind gar nicht von Franco Albrecht, dem deutschen Soldaten, sondern sie sind im europäischen Fingerabdrucksystem gespeichert als Identität eines angeblich syrischen Geflüchteten namens Benjamin David oder David Benjamin. Franco Albrecht hat sich nämlich 2015 als angeblich syrischer Geflüchteter zuerst in Hessen, später auch in Bayern bei den Behörden registrieren lassen. Und er ist in der Erstaufnahmeunterkunft bei Nürnberg zugewiesen worden, später hat er in Erding bei München in Geflüchtetenunterkünften oder im vom Landkreis gestellten eigenen Wohnungen gewohnt und er hat auch später subsidiären Schutz als angeblich syrischer Geflüchteter bekommen. Jetzt wird er durchsucht, er hat Aufzeichnungen bei sich, detaillierte Listen über deutsche Politikerinnen und Politiker und er hat Aufzeichnungen unter anderem über die Tiefgarage, in dem Autos von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin, also zivilgesellschaftliche, gegen rechts engagierte Stiftung, parken. Das hat er ausgespäht, auch Fotos gemacht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist Franco Albrecht Teil einer rechtsterroristischen Struktur? Wollte er ein Attentat begehen, für das in der Öffentlichkeit dann ein vermeintlich syrischer Geflüchteter verantwortlich gemacht worden wäre? Das ist auch die Theorie der Bundesanwaltschaft später. Ein Mann schießt auf andere, tötet oder verletzt sie und Fingerabdrücke werden einem Geflüchteten zugeordnet. Insbesondere auch österreichische Medien haben damals darüber spekuliert, dass Franco Albrecht genau am 3. Februar deshalb an diesem Datum nach Wien zurückgekehrt ist, weil es hier eine antifaschistische Mobilisierung gegen den WKR-Ball gab, der dann am 3. Februar 2017 war. Viele Menschen demonstrierten dagegen, theoretisch also ein ideales Szenario für einen Anschlag unter falscher Flagge, also entweder ein Attentat auf die antifaschistische Demo oder aus der antifaschistischen Demo heraus.
Nach der kurzzeitigen Festnahme in Wien ließ man ihn dann wieder gehen, weil so gefährlich war es dann doch nicht. Und es war so, dass er dann von vor allem den deutschen Behörden observiert wurde und im April 2017 dann erst festgenommen wurde, mit ihm auch weitere Personen und Haustürsuchungen in Deutschland, aber auch in Österreich und Frankreich. Das heißt, auch beim schon erwähnten Maurice gab es eine Hausdurchsuchung und es wurde halt sehr viel Zeug sichergestellt und dann auch ausgewertet. Dann war es so, dass Franco Albrecht nach einem halben Jahr aus der Untersuchungshaft auch dann entlassen wurde. Dann wurde eh schon geschildert, hatte irgendwie die Amadeo-Antonio-Stiftung ausgekundschaftet. Das war halt auch weiterhin aktiv. Und dann hat es sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis es zu einem Prozess kam. Warum? Ja, weil das Gericht hat erstmal die Anklage gegen ihn abgeschmettert und da musste erstmal der Bundesanwalt ein Gericht weiter nach oben, also beim Bundesgerichtshof, dafür sorgen, dass diese Anklage dann wirklich auch vor Gericht kommt. Das heißt, irgendwie war es schon so, dass es dadurch so viel Verzögerung gab, dass er halt dann einfach aus der U-Haft auch entlassen wurde. Man darf natürlich Leute nicht ewig einsperren. Es war dann so, dass er angeklagt war. In Deutschland heißt das Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Das ist jetzt ein Paragraph, der nicht so oft Anwendung findet, der sehr hohe Hürden hat, dass er zum einen angeklagt, aber auch verurteilt wird. Aber der Prozess begann dann letztendlich im Mai 2021. 39 sehr intensive und ja, teilweise absurde Prozesstage später wurde er dann wirklich auch verurteilt zu 5 Jahren und 6 Monaten. Er sitzt auch mittlerweile wieder in Untersuchungshaft, weil er zwischendurch auch nach Straßburg gefahren ist und man die Vermutung hatte, dass er vielleicht Beweismaterial vernichtet etc. Die Verurteilung ist bisher nicht rechtskräftig, weil er hatte auch schon angekündigt, Revision gegen die Entscheidung einzubringen. Das ist auch, hat auch stattgefunden. Er hat mittlerweile auch Jus studiert, das heißt, er tut so, als ob er sich auch juristisch auskennt, was halt auch vor Gericht sehr für absurde Szenarien geführt hat. Aber er wurde letztendlich für diese Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verurteilt. Er wurde auch verurteilt wegen Betrug, also diese Doppelidentität als Geflüchteter, wofür er nicht verurteilt war, weil es einfach zu wenig Indizien gab, war diese False Flag Aktion als Geflüchteter. Also man konnte es ihm halt doch nicht so genau nachweisen.
Bringing you the truth in the form of 99,6.
Ihr hört von unten im Gespräch mit einem Beitrag über den rechtsextremen Soldaten Franco Albrecht und wieso er 2017 eine Waffe am Wiener Flughafen versteckt hat. Mariah Zimmermann von Prozessreport und Robert Andreasch haben am 1. Februar einen Stadtspaziergang in Wien dazu organisiert. An den nächsten Stationen in der Garnisongasse, der Landesgerichtsstraße und der Hofburg in Wien hört ihr, was über Franco Albrechts Tage in Wien bekannt ist.
Genau, also ich habe vorher schon erwähnt, Franco Albrecht ist nicht allein in Wien. Er ist beispielsweise zusammen unterwegs mit Maximilian Tischer aus Sachsen-Anhalt. Maximilian Tischer ist ein Bundeswehrsoldat wie Franco Albrecht. Er ist aus einer Neonazi-Familie und er selber ist bei Junge Alternative und AfD aktiv. Sein Verfahren ist eingestellt worden, obwohl die Politikerinnen-Namensliste, die Franco Albrecht zur Last gelegt wurde, bei ihm gefunden wurde. Er arbeitet mittlerweile für den AfD-Bundestagsabgeordneten Nolte im Deutschen Bundestag und war im Ausschuss, im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestags ausgerechnet für seinen eigenen Fall verantwortlich. Das ist wirklich absurd. Also im Verteidigungsausschuss werden interne Informationen über die rechten Netzwerke in der Deutschen Bundeswehr besprochen mit einem der Täter, nämlich Maximilian Tischer. Franco Albrecht ist aber auch mit einer Person aus Wien unterwegs, mit mindestens einer, nämlich dem Moritz Reutlingshöfer. Moritz Reutlingshöfer war auch Offizier der Deutschen Bundeswehr, 12 Jahre, und auch im Jägerbataillon 291 wie Franco Albrecht. Das ist Teil der deutsch-französischen Brigade und in Illkirch in Elsass stationiert. Seine Bundeswehrkarriere als Zeitsoldat hat aber gerade eben geendet. Und er beginnt in Wien an der Sigmund Freud Privatuniversität ein Psychologiestudium. Er ist aber noch Oberleutnant der Reserve und war auch gerade noch mit Franco Albrecht auf Wehrübung in Illkirch. Es ist Maurice Reutlingshöfer, der viele Karten oder Kontakt zu den Organisatorinnen und Organisatoren des Balls der Offiziere hat und mehrere deutsche Offiziere versucht, nach Wien einzuladen. Einmal hat Franco Albrecht auch bei Moritz Reutlingshöfer übernachtet. Was wir euch jetzt zeigen, hier in der Garnisonengasse, geht auf Aussagen von Nazis zurück. Ist also mit entsprechender Vorsicht zu genießen. Es interessieren sich natürlich Ermittlerinnen und Ermittler dafür, was hat Franco Albrecht, Moritz Reutlingshöfer und Co. damals gemacht. Also kurz vor dem also vor der Pistolengeschichte. Was ist da passiert? Wo waren die unterwegs? Wen haben die getroffen? Und jetzt werden verschiedene Vernehmungen durchgeführt und alle erzählen hauptsächlich, dass sie halt nur in Kneipen abgehangen wären in Wien, sonst hätten sie gar nichts gemacht. Politik hätte das nichts zu tun, so quasi. Und die Erzählungen sind total widersprüchlich. Also die nennen unterschiedliche Gaststätten, obwohl sie doch angeblich gemeinsam unterwegs waren, an unterschiedlichen Tagen zu völlig unterschiedlichen Uhrzeiten. Es kristallisieren sich aber Kneipen raus, sind keine Nazi-Kneipen, aber es kristallisieren sich Treffpunkte raus, die halt gerade hier um die Ecke liegen, nämlich ein Lokal namens Doratus in der Hausnummer 6, glaube ich, 7 und kurz nebenan ein Lokal, das jetzt geschlossen ist, aber Highlander geheißen hat. In dem wollen sie mehrfach gewesen sein. Interessant, dass in verschiedenen Aussagen gesagt wird, dass sie zusammen mit Burschenschaftern aus Passau da waren, die sie gar nicht kennen würden. Namen können sie deswegen den Ermittlerinnen und Ermittlern nicht sagen. Das ist sehr unglaubwürdig, dass sie die nicht kennen, weil mit denen sind sie den Ermittlungen zufolge bis um 3 Uhr oder 4 Uhr in dieser Kneipe gewesen. Wir laufen jetzt einfach dran vorbei, sonst gibt es über diese Kneipen nichts zu sagen. Es sind keine Neonazi-Kneipen und wie gesagt, die Angaben sind widersprüchlich. Sie wollen auch zwischen diesen beiden Kneipen, Doratus und Highlander, im Restaurant Pauli gewesen sein, weil das sei auch hier, aber das stimmt gar nicht, das ist in der Johannisgasse. Also ihr merkt schon, Nazi-Aussagen halt und was davon zu halten ist. Aber wir dachten, wenn wir schon hier durchkommen, erzählen euch die Geschichte auch.
Genau, weil es zeigt halt vor allem, dass es sind halt nur ganz normale Kneipen, wo ihr vielleicht auch mal wart und passiert. Also ich war in dem Pub früher, fand ihn nicht so geil, aber einfach wie wohl sie sich hier auch gefühlt haben 2017 und wie gut sie sich einfach auskannten. Also klassisch war auch einfach im Café Central irgendwie zu frühstücken oder weiß nicht, im C&A noch ein Hemd für den Offizierball zu holen. Das heißt, das ist halt genau das Problem. Das sind nicht die organisierten Nazis, die wir seit Jahren am Schirm haben, sondern das sind Bundesheerler oder Ex-Bundesheerler oder Studenten, die dann irgendwie auf der ÖH aktiv sind, der Sigmund-Freud-Uni. Also das ist halt nochmal eine ganz andere Dimension, die wir euch damit aufzeigen wollen. Genau, also es gibt halt die zwei Lokale in der Garnisongasse, wo wir gerade waren. Und dann geht die Erzählung von Falco Albrecht weiter. Naja, es ist dann irgendwie, er ist dann ausgetreten, er musste pinkeln und hat sich dann das nächste Gebüsch gesucht. Wenn ihr euch umdreht, seht ihr zum Beispiel ein Gebüsch und hat gemeint, naja, während ich da am Pinkeln war, habe ich plötzlich was silbern glitzen sehen und es wäre dann diese Pistole gewesen. Klingt haarsträubend, wurde dann aber auch in Medien immer wieder aufgenommen. Kann halt einfach nicht stimmen, wenn wir bedenken, es war halt so genauso kalt wie jetzt. Es war noch Schnee und dann findet man zufällig eine Waffe und steckt die dann einfach betrunken in die Jackentasche und vergisst die. Und dann kommt man am nächsten Tag irgendwie drauf, am Flughafen, huch, in meiner Jackentasche ist eine Pistole. Die muss ich noch schnell loswerden. Also an den Haaren herbeigezogen und so an den Haaren herbeigezogen, dass dann das Gericht nach Ermittlungen halt gemacht hat, weil das geht halt gar nicht, das kann man so nicht stehen lassen. Schauen wir doch mal. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben die Waffe auseinandergenommen, nach DNA-Spuren gesucht, haben auch nach Feuchtspuren gesucht, aka wenn die hier draußen stand, bei Regen, bei Schnee oder wenn ihr wirklich drauf gepinkelt hätte, müsste das irgendwie noch auf der Waffe zu finden sein. Ja, das hat das Gericht sich angetan. Und man fand auch den DNA-Spuren von Albrecht selbst, nicht nur so an der Waffe, sondern auch bei der Munition. Das heißt, er muss das Ding wohl auseinandergenommen haben und mehrfach in der Hand gehabt haben. Das heißt, dieses, man steckt das mal schnell in die Jackentasche, ist Blödsinn. Sonderlich kreativ war er halt auch nicht mit seinen Ausreden. Aber man sieht halt schon, das Gericht musste dann nachermitteln. Ne? Also es war halt nicht so von vornherein irgendwie dieses, wie soll das eigentlich passiert sein? Wir stehen auch genau gegenüber vom Landesgericht. Da war natürlich niemand vor Gericht aus diesem Komplex, aber wir sehen hier regelmäßig und beobachten Prozesse gegen die extreme Rechte. Vielleicht die bekanntesten waren vor allem halt gegen den Neonazi-Rapper Mr. Bond und seinen Bruder, der Betreiber von Judas Watch, oder vor kurzem gegen einen aus den 90er Jahren bekannten Neonazi, der dann irgendwie auch für die WAPO aktiv war. Und deswegen auch mein Aufruf in Österreich, Gerichtsprozesse kritisch begleiten, weil durch die Gerichtsprozesse kommen wir an viele Infos, die wichtig sind für die Recherchen. Das heißt, ganz viel von dem, was wir jetzt auch erzählen, geht einfach auch aus Recherchen, aber auch aus dem, was halt vor Gericht thematisiert wird, heraus. Das heißt, schließt euch gerne an bei Prozessreport, beobachtet mit uns Prozesse, und zwar österreichweit, weil wir brauchen einfach dieses Wissen aus den Gerichtsprozessen, um weiter zu recherchieren.
Mag nur eine kurze Anmerkung machen, weiß ich aus dem Prozess. Also weiß ich aus dem Prozess gegen Franco Albrecht. Es gibt noch eine weitere Nachermittlung zu der Pistole, die zeigt, diese ganze Geschichte in den Kneipen gewesen sein und die Pistole beim Pinkel zu finden, ist einfach eine schlechte Lüge. Franco Albrecht hat einen Waffenhändler aus Bayern, aus Hohenstrauß in der Oberpfalz, gefragt, wie er an Waffen kommt. Und nach einigem Hin und Her hat Franco Albrecht diesem Waffenhändler erzählt, ich fahre jetzt wie quasi vorgeschlagen und ausgemacht nach Paris. Für den Tag, an dem Franco Albrecht in Paris war, hat er eine Abkürzung im Kalender, nämlich RR, die er nicht erklären kann. Und RR ist der Markenname der Pistole, die er hier angeblich gefunden haben will. Es ist völlig sonnenklar, dass er die Pistole einfach in Paris gekauft hat. Wie gesagt, es ist ein französisches Modell aus dem Widerstand und aus der französischen Armee im Kampf gegen den Nationalsozialismus. In Frankreich hoch verbreitet, gibt es dort einfach wie Sand am Meer in Deutschland und Österreich vollkommen selten. Völlig unglaubwürdig, dass er die Pistole gefunden hat, sondern es gibt also einen Plan, was mit der Pistole passieren sollte, was offensichtlich nicht passiert ist, weshalb er sie dann am 3. Februar nach der Demo gegen den WKR-Ball wieder abgeholt hat. Als Franco Albrecht und Sophia Tischer vom Ball der Offiziere heimgehen, aber auch natürlich am nächsten Abend, Pistolenabend, dann müssen sie ja irgendwo übernachtet und gewohnt haben. Und sie haben alles probiert, geheim zu halten, wo sie untergekommen sind. Also während sie sonst plaudern und lügen und Storys auftischen, haben sie dazu nichts sagen wollen. Ermittlungen auf Franco Albrechts Computer haben ergeben, dass er ein Apartment gebucht hat bei der Firma BB Apartments in der Bartensteingasse 1. Und das wird dann auch in allen Ermittlungsvermerken so wiedergegeben. Als wir da letztes Jahr waren und dem mal nachgegangen sind, haben wir gesehen, es gibt gar keine Bartensteingasse 1. Und das ist jetzt kein Zufall, sondern das ist ein beliebter Trick von Franco Albrecht. Internetverträge, Handykarten etc. hat unter falschen Namen auch immer auf die Sophienstraße in München gebucht. Sophienstraße 7 in München. Und es gibt die Sophienstraße 3, es gibt die Sophienstraße 5 und 9, aber eben keine 7. Also es stimmen immer Hausnummern nicht, und das ist bei Airbnb-Vermietungen auch oft so, wegen halt Steuer und Erlaubnis und so weiter, dass das reale Airbnb-Apartment immer etwas um die Ecke ist von der Adresse, die man im Internet findet. Also Anwohnerinnen und Anwohner sagen, dass das Apartment eher in dem Haus gegenüber ist, aber hier die entsprechende Nummer 1 ist schon Schmerlingsplatz. Das ist nur ein kleiner Hinweis darauf, dass halt Abklärungen durch Polizeibehörden oft am Schreibtisch erfolgen und sich durchaus mal lohnt, hingefahren zu sein.
Gut, dann sind wir jetzt an unserer letzten Station des Rundgangs, die Wiener Hofburg. Wir haben schon gehört, Franco Albrecht kam an dem Tag zurück, als der Akademikerball stattfand, und war vorher halt im Offiziersball. Zum Offiziersball gibt es gar nicht so viel gute Infos, vor allem auch wenig Antifa-Recherche, aka vielleicht ein To-Do für uns für die Zukunft. Was man schon sagen kann, ist, dass über 3000 Personen da jedes Jahr teilnehmen, das Ganze schon sehr, sehr lang stattfindet und wirklich die Creme de la Creme der Offiziers Personen halt irgendwie sich dort einsammeln, und zwar aus der ganzen Welt. Also das ist halt wirklich so das Ding, wenn du irgendwie in der Bundeswehr Karriere gemacht hast oder machen willst, um dich da zu vernetzen, dort irgendwie auch andere Offiziere kennenzulernen und sich auszutauschen über die nächsten Karriereschritte zum Beispiel. Aber halt vielleicht doch nochmal auch an alle der Appell, vielleicht ist es nicht nur der Akademikerball, der uns für Recherchen interessieren sollte. In 2 Tagen ist der Polizeiball. Ich vermute, auch da wäre es sehr spannend, mal genau hinzuschauen, wer da so ist und wer zum Beispiel auch solche Sachen finanziert. Der Offiziersball ist halt so ganz offiziell einfach halt vom Verteidigungsministerium ausgestattet. Das heißt, unser Bundespräsident ist natürlich auch Schirmherr. Das heißt, auch viele Prominente tauchen da auf. Ich glaube, über die Wiener Ballsaison könnte man ewig reden, aber nicht ich, da bin ich nicht die Expertin. Wo wir, glaube ich, alle Experten sind, ist der Akademikerball, weil früher als WKR-Ball noch, da kennen wir uns Antifaschistinnen und Antifaschisten aus, weil es einfach sehr, sehr viel Wissen gibt, weil nur durch Proteste von Antifaschistinnen und Antifaschisten einfach auch publik war, gemacht wurde, was dort eigentlich passiert, wer sich dort vernetzt und wie wichtig dieser Akademikerball jahrelang war für die extreme Rechte, vor allem in Europa, um sich zu vernetzen. Den Stellenwert haben sie heute nicht mehr. Vor allem halt auch für die Proteste. Also wir müssen halt schon sagen, dass die Polizei jedes Jahr mehr aufgefahren hat, irgendwie um BallbesucherInnen zu schützen vor den bösen Protestierenden. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, was ihr 2017 gemacht habt, ob ihr dagegen demonstriert habt. Ich weiß es nicht mehr genau, weil es einfach verschwimmt. Aber es ist halt schon einfach ein Pflichttermin, wo international auch mobilisiert wurde. Und 2017 war es halt dann so, dass, ich habe ein bisschen nachgelesen, 2800 Polizisten aus ganz Österreich, alle Spezialeinheiten etc. waren vor Ort. Die Sperrzone, also die Wiener Innenstadt, war komplett dicht, wie immer. Wir hätten gar nicht so weit rankommen können wie heute. Und wenn man dann die Bilanz sieht für die vielen Cops, die im Einsatz waren, bloß ein Innenminister, der dann so laut in den Medien darüber diskutiert hat, ob wir nicht Demonstrationsverbote für diesen Tag verhängen könnten. Das war dann auch irgendwie das politische Kalkül, vor allem von der ÖVP. Und dann im Endeffekt die Bilanz waren eine große antifaschistische Demo vom Schottentor über den Stephansplatz, anschließende Sitzblockaden, vor allem halt gegen Taxis, die hier reingefahren werden. Eine spontane Versammlung im Volkstheater, ein täglicher Angriff auf einen Polizisten und daran erinnert ihr euch vielleicht, ein Neofaschist hat zwei Schüsse einer Gaspistole am Schottentor abgefeuert, der Kopf der internen Bewegung. Das sind so die Sachen, die eigentlich dort passiert sind, also diese Grundrechtseinschränkungen von wegen, wir machen den ersten Bezirk mal dicht für alle, wir debattieren über Versammlungsverbote, waren einfach nicht gerechtfertigt. Abgesehen davon ist der Akademikerball auch für die FPÖ und die extreme Rechte lange nicht mehr so wichtig. Es geht halt mehr irgendwie darum, dass sich Burschenschaften durchtreffen, aber sie ist schon längst abgelöst worden von anderen Vernetzungstreffen.
I'm Amy Goodman, host of Democracy Now! Tune in to Radio Helsinki 92.6. In your community, covering your community and beyond. A radio station that knows no borders.
Ihr hört von unten im Gespräch mit einem Beitrag zum rechtsextremen Franco Albrecht, der 2017 eine geladene Waffe am Flughafen in Wien versteckt hat. Im ersten Teil der Sendung haben wir den Spaziergang gesendet, den Mariah Zimmermann vom Prozessreport und der Journalist Robert Andreas dazu in Wien abgehalten haben. Im zweiten Teil hört ihr ein Interview mit Robert Andreas und danach mit Mariah Zimmermann. Wir sind hier in der W23 und ich spreche mit Robert Andreas. Vielen Dank für das kurze Interview. Wir waren gerade bei einem Stadtspaziergang über Franco A., einem extrem rechten Soldaten, der 2021 auch verurteilt worden ist. Vielleicht magst du kurz erzählen, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass ihr diesen Stadtspaziergang in Wien abgehalten habt, weil Albrecht ist ja auch eigentlich deutscher Staatsbürger, aber vielleicht magst du kurz nochmal diese Geschichte um diesen Prozess umreißen.
Ja, Franco Albrecht wird vorgeworfen, eben sich illegal Waffen und Munition beschafft zu haben und eine sogenannte schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Und da sind wir schon mittendrin in einer Wien-Geschichte. Denn aufgeflogen ist Franco Albrecht mit seinen Aktivitäten durch eine Verhaftung am Flughafen Wien-Schwechat. Franco Albrecht hat im Jahr 2017 eine kleine französische Pistole in einem Putzschacht in der Behindertentoilette zwischen Gate A und C am Flughafen Wien-Schwechat versteckt. Diese Pistole wurde allerdings von einer Reinigungskraft gefunden und die Polizei hat den Fundort quasi alarmgesichert Und gut 2 Wochen später, am 3. Februar 2017, ist Franco Albrecht nach Wien zurückgekehrt und hat versucht, diese Pistole wieder an sich zu nehmen. Hat er den Alarm ausgelöst und ist von der Polizei verhaftet worden. Das ist quasi der Beginn der ganzen Beschäftigung mit Franco Albrecht und seinen Kontakten und seinen rechten Netzwerken, ist seine Wien-Geschichte. Und nicht nur, weil er hier eine Pistole versteckt, sondern weil er eben auch in Wien war. Seit November 2016 mindestens zum 2. Mal die Ermittlungen ergeben haben, weil er hier einen Bekannten besucht hat und weil er beispielsweise ein Foto, was er vom Waffenversteck gemacht hat, an einen in Wien lebenden ehemaligen deutschen Soldaten geschickt hat. Also wo wir merken, er ist nicht allein, es gibt immer wieder Wien- und Österreich-Bezüge.
Es hatte da noch den Prozess gegen ihn gegeben und wie so oft bei Prozessen gegen Nazis oder Rechtsextreme bleiben einfach sehr große Lücken offen und Leerstellen, die vor Gericht einfach nicht befragt werden. Was waren da deiner Meinung nach die wichtigsten oder prägnantesten Dinge, die entweder offen blieben sind oder aber auch aufgekommen sind an Informationen und dann überhaupt nicht weiterverfolgt worden sind?
Also einiges ist juristisch offen geblieben, allen voran, dass er alleine vor Gericht stand und nicht mit den Mitbeschuldigten, die damals mit ihm in Wien waren, die vom Waffenversteck erfahren haben, die für ihn Waffen, Munition, pyrotechnische Gegenstände, aber auch Dokumente gelagert haben beispielsweise und vor Razzien in Sicherheit bringen wollten. Und davon ist einfach nur er letztendlich vor Gericht gestanden. Es sind Dinge polizeilich und ermittlungstechnisch im Unklaren geblieben. Woher hatte Franco Albrecht seine Waffen und wo sind die heute? Wer wusste von seinen Aktivitäten im Rahmen der deutschen Bundeswehr? Und einige Dinge sind politisch unbearbeitet geblieben. Allen voran, warum ist ihm eigentlich nie was passiert, trotz dieser Einstellung? Franco Albrecht hat beispielsweise eine durch und durch antisemitische und verschwörungsideologisch getriebene Masterarbeit an der französischen Militärakademie Saint-Cyr geschrieben. Die wurde dort nicht angenommen, damit ist er dort quasi durchgefallen und die französische Militär hat sich auch bei der deutschen Bundeswehr über Franco Albrecht beschwert, aber passiert ist ihm nie was. Ganz im Gegenteil, er hat Gelegenheit erhalten, eine neue Masterarbeit im Rahmen der Bundeswehr einzureichen. Also warum ist eigentlich nicht da durchgegriffen worden? Also es ist eine durch und durch verschwörungsideologische Arbeit und das führt dazu, dass er beispielsweise David Icke, also einen der Vertreter, die von Reptilienmenschen und Echsenmenschen sprechen, als zitierfähigen Autoren in dieser Masterarbeit an vielen Stellen aufführt, indem er eine jüdische Weltverschwörung halluziniert und indem er sich auf Hellsehereien, beispielsweise des bayerischen Hellsehers Alois Hillmeyer, bezieht, von 1959, also in einer wohlgemerkten Masterarbeit, die aber um politische Subversion kreist und Strategien kreist, also durchaus ein quasi kleinkriegsmilitärisches Thema, was ihm natürlich nicht fern lag, wenn er wirklich Attentate vorbereitet haben soll.
Was ist im Rahmen von diesem Prozess noch aufgekommen an Netzwerken?
Also etwa zu den Auswertungen österreichischer und deutscher Polizei zur Kommunikation und aus dem Handy von Franco Albrecht, aber eben auch durch Aussagen eines neonazistischen Soldaten gegenüber deutschen Behörden, ist ein Komplex offenbart geworden von verschiedenen extrem rechten Netzwerken in Norddeutschland, in West- und Ostdeutschland und auch im Süden Deutschlands. Vereine, Vereinigungen, rechtsradikale politische Netzwerke in deutschen Sicherheitsbehörden und der deutschen Bundeswehr sind bekannt geworden. Vorangetrieben haben das dann weniger die Behörden, vor allem nicht die öffentliche Debatte, sondern investigative Recherchen, beispielsweise des Standards der deutschen Tageszeitungen Taz und Welt. So ist plötzlich ein öffentlicher Druck und Erstaunen und Empörung entstanden. Da gibt es ja bewaffnete rechte Netzwerke in großen Teilen des Landes, in denen Mitglieder der Bundeswehr, Mitglieder der Polizeidienststellen, in vereinzelten Fällen auch der Verfassungsschutzämter und Neonazis offensichtlich gemeinsam auf den Tag X, den Tag der Zusammenbruch der staatlichen Ordnung und des faschistischen Umsturz, hinarbeiten. Also das wahrscheinlich radikalste Netzwerk, oder von dem wir auch viel wissen, was nicht so im Dunkeln geblieben ist, öffentlich, wie beispielsweise der Chat Süd, ist
die Vernetzung unter dem Namen Nordkreuz im Nordosten Deutschlands. Das ist mitnichten nur eine Chatgruppe, sondern eine reale Vernetzung von dreistelligen Zahlen Neonazis, Polizeibeamten, Mitglieder Spezialeinsatzkommandos der Polizei und Bundeswehrsoldaten. Das Netzwerk hat höchsten politischen Einfluss. Einer der Schießausbilder dieses Netzwerks hat dem mecklenburg-vorpommerschen Innenminister Cafier eine Pistole geschenkt, weshalb der auch zurücktreten musste. Dieses Netzwerk hat Listen politischer Gegnerinnen und Gegner angelegt und hat im Raum Mecklenburg-Vorpommern detaillierte Recherchen über politische Feinde angestellt und Observationen und Daten aus Polizeicomputern zusammengetragen gegen politische Gegnerinnen und Gegner. Und dieses Netzwerk hat darüber diskutiert, wie politische Gegnerinnen und Gegner in Massen abgeholt, abtransportiert und ermordet werden können. Und Recherchen des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge, also eines Rechercheverbunds deutscher Tageszeitungen, nicht von mir, sind vom Netzwerk Nordkreuz 200 Leichensäcke und Löschkalk, wie man ihn für Massengräber braucht, bereits geordert gewesen. Ja, die behördliche Version, das sei irgendwie nicht ernst gemeint oder das sei ein wildes Bandenspiel von erwachsenen Männern oder so, würde ich halt sagen, nein, wir wissen darüber, was die extreme Rechte ideologisch vertritt, das will sie auch umsetzen. Und wenn die extreme Rechte Attentate plant, dann setzt die extreme Rechte auch Attentate um. Das ist die bittere Erkenntnis aus der Geschichte deutschen und österreichischen Rechtsterrors seit 1945. Die Frage ist halt, wer forscht nach, welche rechten Netzwerke in österreichischen Sicherheitsbehörden und im Bundesheer sind. Ich habe neulich erst vor einer Woche einen Artikel im Standard gelesen von Markus Sulzbacher, der verschiedene krasse Fälle, die bis zu Bombenplänen und Identitären im Bundesheer reichen, auflistet, sodass auch klar wird, das ist da keine Insel, da könnte es ähnlich ausschauen wie im deutschen Pendant Bundeswehr. Das ist die Frage, wer ermittelt da weiter und kann die Öffentlichkeit genügend Druck ausüben, dass das Gesamtbild offenbar wird, dass man nicht ständig über einzelne bedauerliche Einzelfälle redet, sondern dass klar wird, da sind Netzwerke am Start, das hat strukturelle Ursachen, das sind nicht einzelne bedauerliche Einzelfälle. Trotzdem haben wir halt lauter einzelne Fälle, meist wegen Waffendelikten und eigentlich bisher nicht die Situation, dass mal eine große Anzahl von Mitgliedern deutscher Polizei oder Bundeswehr oder in Österreich Bundesheereinheiten mal gesammelt vor Gericht sitzt als kriminelle oder terroristische Vereinigung.
Aber ich meine, vor dem Problem steht man ja immer eigentlich in der deutschsprachigen Justiz allgemein, sage ich jetzt mal, dass solche Sachen bewusst einfach nicht weiterverfolgt werden. Was gibt es da für Mittel dann aus der Öffentlichkeit heraus, wirklich Druck aufzubauen, wenn das System, das sowas eigentlich verfolgen sollte und die Verantwortung dafür hätte, einfach so völlig offensichtlich jegliche Verantwortung darüber zu übernehmen, verweigert?
Also die Öffentlichkeit ist ja durchaus in der Lage, Druck auf Institutionen und Behörden auszuüben. Man ist ja da nicht ganz machtlos. Trotzdem muss dieser Druck schlichtweg ausgeübt werden, sonst passiert da gar nichts. Das kann passieren über eigenständige Recherchen, antifaschistische Recherchen und investigativen Journalismus, der quasi die Nichtermittlungen der Polizei oder wenn Ermittlungsergebnisse der Polizei einfach nicht öffentlich bekannt werden, es eben schafft, eine eigenständige Analyse zu ermöglichen für die Öffentlichkeit und dadurch Empörung auslöst und dadurch auch Veränderungsprozesse vielleicht anstößt. Und dann würde ich sagen, wir müssen es halt auch im gesamten politischen Bild sehen. Was wir hier sehen, ist Teil eines Rechtsrucks, ist Teil einer narzisstischen Traditionspflege in der Bundeswehr, ist Teil des Rassismus, den wir kennen im Polizeiapparat, beispielsweise wenn wir uns die Diskussionen um Racial Profiling und entsprechende Vorfälle anschauen, ist Teil der Diskussionen um Antisemitismus in Behörden, ist Teil der Diskussionen um den Einfluss extrem rechter Parteien in Behörden und Institutionen, ist Teil dessen, was wir diskutieren, wie weit eigentlich längst die extreme rechte faschistische Umsturzpläne nicht nur erträumt, sondern konkret vorbereitet. This freedom for everybody or freedom for...
There's freedom for everybody or freedom for nobody.
Radio Helsinki. Freies Radio auf 92,6.
Wir sind beim letzten Teil unserer Sendung über den rechtsextremen Soldaten Franco Albrecht angekommen. Ihr hört ein Interview mit Mariah Zimmermann. Mariah Zimmermann ist Aktivistin und Prozessbeobachterin. Sie hat Prozessreport mitbegründet und ist Teil von NSU Watch. Du bist ja nicht nur Teil von Prozessreport, sondern auch von NSU Watch, die den Prozess gegen Franco A. in Frankfurt beobachtet haben. Franco Albrecht ist ja ein deutscher Bundeswehrsoldat. Wieso war der Prozess auch für Österreich interessant?
Zum einen natürlich, weil Franco A. durch die am Flughafen versteckte Pistole aufgeflogen ist. Er war auf der Rückreise von Baldorf-Offizieren, die mit teilgenommen hatte, und versteckte daraufhin die geladene Waffe am Flughafen Schwechat. Wenige Tage später, ausgerechnet am Tag des Akademikerballs, kam er dann zurück nach Wien und wurde für kurze Zeit festgenommen, da die Waffe zuvor entdeckt wurde. Daraufhin nahm man wie üblich seine Fingerabdrücke ab und kam somit auf seine Tarnidentität als syrischer Geflüchteter. Er wurde kurze Zeit später wieder freigelassen. Warum er genau an diesem Tag zurück nach Wien kam und was er mit der geladenen Waffe vorhatte, ist bis heute nicht geklärt. Was klar ist, dass es wie jedes Jahr antifaschistische Proteste gegen den Akademikerball in Wien gab. Im April 2017 wurde er dann erneut in Deutschland verhaftet, weil man davon ausging, dass Franco A. Anschläge auf Politikerinnen und Aktivistinnen verüben wollte. Durch seine erneute Festnahme, aber auch die sehr absurde Schutzbehauptung, er hätte die Pistole in der Nacht zufällig in einem Gebüsch in Wien gefunden und dann eingesteckt, war nun auch die Öffentlichkeit aufmerksam auf den Fall geworden. Journalistinnen recherchierten und recherchierten und gleichzeitig erfolgten Hausdurchsuchungen, auch eine in Wien. Es wurde dann ebenfalls bekannt, dass Franco A. Teil der Chatgruppe Süd war. Eine Gruppe, die zu dem Netzwerk rund um André S., also Hannibal, gehörte. Der wiederum den Verein Uniter gründete, in dem sich unter anderem Soldatinnen, Polizistinnen und Securities in Chatgruppen austauschen, um den sogenannten Tag X vorzubereiten. Also ganz konkret Waffen und Munition horteten, Feindeslisten erstellen und dann den bewaffneten Umsturz vorbereiten. Bis heute wissen wir zu wenig über die Beteiligung von österreichischen Soldatinnen oder anderen Personen und darüber, wie groß die Gefahr von extrem rechten Personen auch im Bundesheer in Österreich ist. Der Prozess fand in Frankfurt statt. Die Aufklärungsbemühungen in Österreich waren gering, nachdem dann die deutschen Ermittlungsbehörden die Arbeit übernommen hatten. Bis heute fragen wir uns, was wurde genau ausermittelt, denn in dem Prozess selbst war Österreich immer nur ein Randthema. Das lag natürlich auch daran, dass Franco A. als einzelne Person angeklagt war. Mögliche MitwisserInnen standen nicht vor Gericht, wurden teilweise auch nicht befragt.
Franco A. hatte auch Kontakte nach Wien. Was wisst ihr darüber?
In erster Linie ist hier zu nennen der ehemalige deutsche Bundeswehrsoldat Maurice R., der in Wien studiert hat und laut Standardrecherchen Kontakte ins Burschenschaftermilieu hatte, aber auch zu zwei Mitarbeitern des österreichischen Verteidigungsministeriums und der Familie Gudenus. Was wir wissen, Maurice R. und Franco A. waren mit anderen Personen am Baldo Offiziere in Wien. Und dafür hatten sie eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, wo Franco Albrecht dann auch ein Foto der versteckten Pistole am Flughafen postete. Wir können also davon ausgehen, dass Maurice R., aber auch andere in der WhatsApp-Gruppe davon wussten, dass diese Pistole existiert und am Flughafen versteckt wurde. Und wir wissen auch, dass bei ihm eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat und anfangs auch Ermittlungen gegen Maurice R. geführt wurden. Warum er dann in Frankfurt nicht vor Gericht stand, aber auch nicht befragt wurde, können wir uns bis heute nicht erklären. Ist aber symptomatisch für Terrorverfahren in Deutschland, aber auch in Österreich. Das heißt, es sind oft immer nur einzelne Personen angeklagt. Mögliche Verstrickungen und Netzwerke werden nicht offengelegt und somit sind auch sehr viele Ermittlungsergebnisse, die es vielleicht im Umfeld von Maurice R. gab, nicht in die Öffentlichkeit gelangt und so gab es auch keinen öffentlichen Druck in Österreich, um zu sagen, wir müssen hier aufklären.
Was könnt ihr über den Prozess erzählen? Also wo waren die Leerstellen? Welche Fragen sind offen geblieben?
Neben dem Offensichtlichen, dass Franco A. als vermeintlicher Einzeltäter angeklagt und auch verurteilt wurde, also ein erweitertes Netzwerk, mögliche Mitwisserinnen nicht ausgeleuchtet wurden, stellt sich natürlich auch die Frage, wie eine Person mit so einem gefestigten, extrem rechten Weltbild Teil der Bundeswehr sein kann, dort Zugang zu Waffen hat und auch den Umgang damit lernt. Inwieweit Personen rund um das UNITA-Netzwerk vielleicht bis heute aktiv sind und sich weiter auf den Umsturz vorbereiten, welche Gefahr von ihnen ausgeht. Inwieweit es Personen gibt, die vielleicht wissen, wo die bis heute nicht gefundenen Waffen von Franco A. sind. Das sind Fragen, die sich oft vor Gericht nicht klären lassen, weil zum einen die Anklageschrift sehr beschränkt ist auf einzelne Aspekte und weil aber auch der Ermittlungsdruck und der öffentliche Druck nicht groß genug sind. Der Prozess in Frankfurt wurde zum Beispiel immer wieder durch antifaschistische Kundgebungen, durch Kampagnen begleitet, um auch die Kritik außerhalb des Gerichtes sichtbar zu machen und auch ganz klar zu machen, dass eine Gefahr von solchen Personen und Netzwerken ausgeht, die wir ernst nehmen müssen.
Wieso ist es wichtig, solche Prozesse auch kritisch zu beobachten, so wie ihr das macht?
Kritische Prozessbeobachtung hat verschiedene Funktionen. Zum einen mal die Präsenz im Gerichtssaal, denn nicht immer gibt es so viel öffentliches Interesse wie bei Franco A. Zum anderen aber natürlich die Informationsweitergabe, die Berichterstattung von dem, was dort passiert ist, aber auch von dem, was dort vielleicht nicht benannt wurde. Das heißt, verharmlosende Aussagen von Angeklagten, dem nichts entgegengesetzt wird, die Verstrickung in extrem rechte Strukturen, aber auch, wenn Betroffene dort nicht gehört werden. Das ist was, was es zu kritisieren gilt. Und gleichzeitig müssen wir durch kontinuierliche Beobachtung, Berichterstattung und Recherche den öffentlichen Druck aufrechterhalten, damit klar wird, welche Gefahr von der extremen Rechten ausgeht. Wie im Fall Franco Albrecht, wie gut sie vernetzt sind, auch über Deutschland hinaus. Und welche Rolle Österreich auch immer wieder spielt, wenn es um Rechtsterrorismus geht.
Welche Bedeutung hat der Komplex Franco A. für Österreich?
Neben den offensichtlichen Verstrickungen von Franco A., aber auch UNITA nach Österreich, zeigt uns der Fall ganz gut, wie gefährlich extrem rechte Positionen und Personen im Bundesheer oder Polizei oder anderen Behörden sind. Hier gibt es in Österreich großen Aufholbedarf. Wir sehen bei verschiedenen Prozessen, die wir gemeinsam mit vielen Freiwilligen und Stopp die Rechten beobachten, dass immer wieder Angehörige vom Bundesheer oder der Polizei wegen des Verbotsgesetzes vor Gericht stehen, aber durch die Berichterstattung in vielen Medien die Hintergründe oft nicht bekannt werden. Das heißt, es braucht auch dort kritische Beobachtungen und weitere Recherchen und Aufklärung auf allen Ebenen. Denn die Gefahr ist real. Der Fall Benjamin H., der Betreiber der antisemitischen Website Judas Watch, hat gezeigt, dass ein Österreicher jahrelang von den Behörden unerkannt Feindeslisten im Internet erstellen konnte und dort vor allem jüdische Menschen an den Pranger stellte. Feindeslisten, die sich immer wieder finden, wenn es um Rechtsterrorismus geht. Feindeslisten, die natürlich für Betroffene eine Belastung sind und diese Gefahr wird oft nicht ernst genommen. Und genau das müssen wir ändern. Betroffenen, Zuhörenden die Gefahr ernst nehmen und weiter Druck machen, dass es auch in Österreich Aufklärung gibt, dass man die Gefahr der extremen Rechten ernst nimmt und dass man auch länderübergreifend recherchiert, welche Verstrickungen hat die extreme Rechte und wie können wir diese gemeinsam bekämpfen.
Ich bin Sonja Eismann und ihr hört Radio Helsinki. Feminismus ist für alle da, auch für dich.
Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Das war eine Sendung zu Franco Albrecht, dem deutschen Bundeswehrsoldaten, der 2017 eine Waffe am Wiener Flughafen versteckt hat. Mariah Zimmermann und Robert Andreasch haben dazu am 1. Februar einen Stadtspaziergang in Wien abgehalten. Den gesamten Beitrag könnt ihr jederzeit auf der CBA nachhören. Von unten hört ihr diese Woche wie gewohnt am Mittwoch um 17 Uhr mit dem Nachrichtenmagazin und einer Schwerpunktsendung zu den Protesten gegen den Gasgipfel in Wien. Am Donnerstag hört ihr von unten mit Stimmlagen, dem österreichweiten Nachrichtenmagazin. Schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns.
Das war Von unten im Gespräch, eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.